Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Bis 2035 soll Stuttgart klimaneutral sein. Organisieren soll dieses ambitionierte Vorhaben Jürgen Görres, der Leiter der Energieabteilung der Stadt Stuttgart beim Amt für Umweltschutz und Energiewirtschaft. Guten Tag, Herr Görres.
Guten Tag, Herr Silla.
Geht's Ihnen gut?
Ja, mir geht's gut.
Das ist fein. Vielen Dank, dass Sie mich in Ihrem Büro empfangen. Die wichtigste Frage gleich zu Anfang. Bis 2035 soll Stuttgart klimaneutral sein. Schaffen Sie das?
Ich denke, wir schaffen das, weil wir doch eine ganze Reihe von Veränderungen in den letzten Jahren hatten, die uns so ein bisschen in diese Richtung manövrieren, bewegen und auch motivieren, dieses Ziel möglichst rasch zu erreichen.
Bevor wir über das Wie reden, was ja nicht ganz unwichtig dabei ist, müssen wir noch klären, was versteht man eigentlich darunter, Stuttgart wird klimaneutral. Was ist damit alles gemeint? Die Stadt kann ja nicht alles beeinflussen, nicht jeden einzelnen Bürger mit seinem CO2-Abdruck auf die 2 Tonnen im Jahr zu bringen, die vielleicht sinnvoll wären und mir vorschreiben, wie viel Fleisch ich zu essen habe. Also was betrifft es überhaupt?
Es betrifft generell mal den gesamten Bereich der Energieströme, die halt heute noch zu einem Großteil aus fossiler Energie, auf fossiler Energie basieren. Stichwort Gas, wir haben ein bisschen Kohle noch in Stuttgart, wir haben sehr viel Erdöl noch in Stuttgart. Und auch im Strombereich haben wir nicht 100% Ökostrom. Und diese ganzen Energieströme, die müssen bis ins Jahr 2035 eben rein auf erneuerbare Energien basieren. Das ist mal das Mindestziel. Und dann müssen wir darüber hinaus die anderen Bereiche, die auch noch zu einem CO2-Beitrag führen, Sie sprechen es an, das Stichwort Ernährung, angehen, dies auch platzieren, damit wir dort auch wiederum diesen Umstieg weg von fossiler Energie, die wir eben einsetzen, zu erneuerbaren Energien hinbekommen.
Ja, Ernährung ist ja noch nicht eigentlich das Erste, was die Stadt organisieren muss, ne?
Naja, meine Ernährung ist tatsächlich
unbestritten.
Tatsächlich nicht. Und deshalb haben wir uns auch in der Vergangenheit nicht auf diesen Bereich fokussiert, erstmal, sondern haben natürlich dort angesetzt, wo wir handeln müssen, wo wir agieren müssen und was. Und deshalb habe ich vorher gesagt, wir haben Veränderungen, wo ich denke, das hilft uns weiter. Wenn Sie an das Thema Gas denken, haben wir da ja eine Zeitenwende jetzt im letzten Jahr erlebt. Und da fokussieren wir uns und da haben wir uns verstärkt auch.
Weil die Zeitenwende müsste noch ganz andere Konsequenzen haben, als von dem einen Gas auf LNG umzusteigen. Also da steckt ja nun auch das Gas dahinter, was immer noch zu großen Teilen aus Russland kommt, was einem gar nicht so klar ist. Es geht letztendlich nicht zuletzt ums Geld. Deswegen haben Sie auch angefangen, dass man einen CO2-Preis beschlossen hat. Das ging mit 50 Euro, glaube ich, los. Und wo steht er jetzt?
Wir haben mit 50 Euro gestartet im Jahr 2020 und haben gleichzeitig eine Dynamisierung hinterlegt. Das heißt, jährlich erhöht sich dieser Preis um 15 Euro. Das heißt, wir sind jetzt bei 95 Euro die Tonne CO2 angekommen. Und das berücksichtigen wir bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Zum Beispiel haben wir vor 2 Jahren eine neue Tranche Gas beschafft und haben dabei gesagt, 35% des beschafften Gases wird aus biogenem Gas beschafft. Das heißt, zum 1. Januar 2022, als dieser neue Gasvertrag für uns, für die städtischen Liegenschaften, gestartet wurde, haben wir diesen Anteil von 35% biogenem Gas schon gehabt. Und das war eben durch diesen CO2-Preis, der hinterlegt war, tatsächlich wirtschaftlich auch möglich.
Was heißt, der CO2-Preis ist hinterlegt? Woher kommt das Geld? Wer zahlt das?
Das Geld wird aus dem städtischen Haushalt aufgewandt. Ja, wir haben einen Vergleich gemacht, was sind die Mehrkosten für biogenes Gas, diese 35%. Und diese Mehrkosten werden eben über den Haushalt finanziert.
Werden die nicht auch von Leuten erhoben, die zu viel CO2 verbrauchen?
Da muss man immer differenzieren. Es gibt tatsächlich der CO2-Preis, der auf Bundesebene auch noch hinterlegt ist. Der kommt additiv an der Stelle noch dazu. Und insofern ist es additiv zu sehen. dass dieser CO2-Preis, über den ich gerade gesprochen habe, das ist ein interner CO2-Preis, den wir bei städtischen Entscheidungen hinterlegen.
Also dann gibt es den vom Bund und den von der Stadt obendrauf.
Genau.
Natürlich wollen wir, um der Sache zu dienen, den Energieverbrauch generell erstmal senken. Was man nicht verbraucht, muss auch nicht ausgeglichen werden. Aber Strom brauchen wir erst recht, weil viel ja in Zukunft über Strom laufen soll. Wie und wo wird der produziert? Jetzt und möglicherweise hoffentlich in Zukunft.
Also ich denke, wenn man so ein bisschen über die Dächer von Stuttgart schaut, dass wir eine wahnsinniges Potenzial im Moment noch nicht nutzen.
Wir sitzen hier im vierten Stock und man sieht ganz viele rote Dächer.
Genau. Und diese roten Dächer sind mit Ziegel und nicht mit Photovoltaik bestückt. Und das muss sich ändern, fundamental ändern. Und dazu haben wir ein Förderprogramm für das Thema Solar allgemein ausgesprochen. Wir fördern als Stadt sowohl den Bau von PV-Anlagen als auch den Bau von thermischen Solaranlagen. Und ich denke, wenn sich das jetzt so ein bisschen durchsetzt, auch die Kombination denkbar, sogenannte PVT-Anlagen, die gleichzeitig warmes Wasser erzeugen und gleichzeitig Strom erzeugen. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt hier eine Trendwende erreichen. Und diese Trendwende haben wir mit diesem Förderprogramm tatsächlich hinbekommen. Wenn wir sehen, wie die Zuwachsraten in Sachen Photovoltaikanlagen in Stuttgart sind, sind wir noch nicht ganz auf dem Pfad, den wir brauchen, um 2030 dieses Zwischenziel zu erreichen. Aber im Moment sind wir auf der Kurve. Das heißt, man muss immer, und das muss man in allen Bereichen zulassen, eine gewisse Übergangszeit einfach akzeptieren. Man kann nicht von heute auf morgen urplötzlich jedes zweite Dach haben. Es müssen Firmen geben, die müssen diese Anlagen bauen. Es muss die Bereitschaft in der Bevölkerung da sein, dass sie sagen, auf meinem Dach baue ich diese PV-Anlage. Und dann muss man bei der einen oder anderen Stelle auch noch die richtige Kombination wählen, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe.
Ne, zum Beispiel. Und man muss ein bisschen Kleingeld in der Hand haben, auch wenn Förderung da ist, kostet das erstmal eine ordentliche Investition. Wenn Sie an ein Dreifamilien- oder Mehrfamilienhaus denken, über welche Beträge reden wir dann da?
Da sprechen wir sicherlich Größenordnung 10.000 Euro in 15.000 Euro, also diese Preisspanne würde ich jetzt mal.
Und da geht es noch nicht mal ums Heizen, da geht es ja nur um
Abschätzen, um Strom.
Warm und Wasser und vielleicht.
Nee, da geht es nur um Strom erstmal. Und wenn wir an diesem Beispiel aber bleiben, weil das finde ich total interessant, dann war eigentlich über die Jahre hinweg immer diese Zeitdauer, bis wann sich sowas refinanziert hat, immer so in dieser Größenordnung 15, 16, 17 Jahre. Und mit den aktuellen Strompreisen sprechen wir plötzlich über 5 bis 6 Jahre. Ja, und das ist eigentlich die Veränderung, die wir einfach jetzt im letzten halben Jahr erlebt haben. Es normalisiert sich ein bisschen, aber wir sind noch weit weg von diesem Strompreisniveau wie vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Und ich persönlich habe auch Zweifel, ob wir da wieder hinkommen. Und das ist für mich so ein bisschen diese Veränderung, auf die wir uns einstellen müssen. Wir können uns darüber beklagen, dass wir einen hohen Strompreis haben. Wir können aber auch selber Anlagen bauen und realisieren. Und dann sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil dann kann ich mich unabhängig machen von einem Stromlieferanten, sondern ich produziere den Strom selber.
Das erste ist mal möglichst wenig verbrauchen. Das zweite ist, dass man ihn möglichst grün herstellt. Und wenn Sie sagen, die amortisieren sich diese Investitionen inzwischen viel schneller, vielleicht doppelt so schnell wie noch vor 3, 4 Jahren, dann könnte das schon ein Anreiz sein, obwohl natürlich Renovierungen, Sanierungen und Neubauten entsprechend teurer werden. Also es können sich immer weniger Leute leisten.
Ja, das ist tatsächlich so, dass natürlich auch die Preise jetzt ein bisschen nach oben gegangen sind. Und gerade auch bei Sanierungen haben wir festgestellt, dass das Angebot an Baufirmen, sich auf solche Themen einzulassen, vor einem Jahr, vor 2 Jahren sehr überschaubar war tatsächlich. Und das hat auch diese Preise nach oben getrieben. Allerdings stellen wir jetzt gerade fest, dass die Nachfrage nach Neubauvorhaben im Moment ein bisschen zurückgegangen ist, sodass tatsächlich erste Kapazitäten wieder für das Thema Sanierung frei werden im Baubereich.
Ja, aber wenn ich daran denke, wie man an eine Wärmepumpe kommt, dann hat man Wartezeiten von einem halben bis zu einem ganzen Jahr, bis man sowohl die Pumpe als auch den Handwerker hat, der sie
Ja, völlig korrekt, aber das war schon über einem Jahr zeitgleich. Ja.
Das ist ein Fortschritt, dass es noch 9 Monate werden.
Aber, nein, aber auch hier, ich sage immer, die Veränderung, die muss kommen. Und die Branche hat sich ja hier auch mal verändern müssen. Also man darf ja nicht erwarten, also bis vor einem Jahr war es noch gang und gäbe, dass ein Gaskessel, der da war, durch einen neuen Gaskessel ersetzt wurde. Das hat schlagartig aufgehört. Ja. Und viele Firmen, die bisher auch in Technologien, in der Vorfertigung, gerade im Automobilbereich investiert haben, haben gesagt, okay, wir verändern unsere Prozesse, wir produzieren nicht mehr irgendwas für die Automobilindustrie, sondern weil wir auf der anderen Seite sehen, ist dieser Markt da für Wärmepumpen, wir gehen in einen anderen Bereich hinein. Also insofern ist sehr viel gerade im Wandel.
Ja, beim Handwerk ist sicher noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich habe jetzt auch mal gesehen, dass sich Leute um so eine kleine Balkonanlage da mit 600 Watt interessieren, weil sie keine größeren Investitionen hatten und so. Es gibt kaum Handwerker, die das machen. Und wenn es ein bisschen schräges Dach ist und so, dann traut man sich da auch nicht zu, das selber auf die Ziegel zu bauen. Also da gibt es denn immer mehr Hürdenabbau bei Windrädern? Das ist ja ganz besonders schlimm. Das dauert ja Jahre, bis da eins gibt, von der Planung bis zur Herstellung. Sehen Sie da noch Nachholbedarf?
Auf jeden Fall. Ja, also wenn ich diesen Prozess sehe, also ich habe erst vor kurzem eine Zahl von 7 Jahren gehört. Ja? 7 Jahre, um einen Windpark oder ein Windrad zu errichten.
Ja, liegt das daran, dass noch so viele Nachbarn Einspruch erheben dürfen und dass die Vögel dabei noch nicht genügend berücksichtigt sind?
Also ich glaube, dass die Prozesse einfach zur Genehmigung immer noch so auf diesem Stand sind, den wir uns vor 10 oder vor 15 Jahren vielleicht noch leisten konnten, nacheinander abschichten und sagen, okay, jetzt soll mal das geklärt sein. Ja, wenn das geklärt ist, muss das nächste geklärt sein. Nein, also wir wissen doch heute, was alles mit der Errichtung eines Windrads zusammenhängt. Ja, das ist das Artenschutzthema, genauso wie, dass ich die Luftsituation kennen muss vor Ort. Ich muss die Lärmsituation kennen vor Ort. Und bei aller Liebe, wir haben genügend Windräder, wo wir alle diese Rahmenbedingungen jetzt kennen. Und jetzt muss einfach die Veränderung im Genehmigungsverfahren angegangen werden. Und mein Wunsch wäre, in einem Jahr eine Genehmigung abzuwickeln. Ja.
Sollte eigentlich möglich sein, wenn man ein LNG-Terminal in derselben Zeit hinkriegt, was vielleicht ein wenig aufwendiger ist als ein Windrad.
Und es war eine neue Technologie, die wir in Deutschland noch nicht hatten.
Ja, ja, das kommt dazu. Da haben wir über den Wohnsektor gesprochen, müssen wir noch über die Mobilität reden, wo ja auch viel zu tun ist. Ein gewisser Herr Kretschmann am Anfang seiner Karriere als Ministerpräsident hat noch davon gesprochen, dass selbstverständlich weniger Autos besser seien als mehr Autos. Das durfte er nach den Protesten einzelner großer Firmen, die eben diese Dinger herstellen, dann nicht mehr wiederholen. Aber stimmt trotzdem, oder?
Dem kann man nicht widersprechen. Ja?
Gut, dann machen wir da schon mal einen Haken dran. Weniger Autos generell bedeutet aber auch, dass Umstellung nur auf Stromer auch nicht das Nonplusultra ist. Dann Feinstaub, Abrieb und viel Platz und was weiß ich, brauchen alle Autos, egal mit welchem Antrieb.
Definitiv, wenn Sie durch den Straßenraum gehen, dann sehen Sie die Mobile nicht nur fahrend auf der Straße, sondern Sie sehen die Automobile abgestellt am Straßenrand. Ja? Das ist ein Platzthema.
Öffentlicher
Raum in einer Stadt. Ja? Und wenn Sie dann, wie hier in der Geisburgstraße, eine Straße sehen, wo ein Automobil nach dem anderen steht, dann frage ich mich immer, wo ist der vierte Parkplatz, der einfach weg sein muss, wo dann der Baum stehen könnte. Weil wir wollen mehr Grün in dieser Stadt, wir haben eine Hitzethematik in dieser Stadt und wir müssen dem auf allen Ebenen entgegenwirken.
Das ist wohl wahr. Wenn Stuttgart 21 doch noch einen Nutzen haben sollte, dann vielleicht, dass auch ein gewisses Gebiet bebaut werden kann. Und da habe ich gelesen, das Rosensteinquartier hat einen Stellplatzschlüssel für Autos von 0,3 ausgerufen, was natürlich sofort hohe Proteste der FDP hervorgerufen hat. Ist das durchsetzbar?
Die Frage ist, ob es bei 0,3 bleiben wird oder ob wir nicht da sogar noch ein Tickchen weiter runterkommen.
Übersetzen Sie kurz, was 0,3 heißt.
Das heißt, pro Wohnung, nee, wenn ich 3 Wohnungen habe, dann habe ich einen Stellplatz. Ja, so ist das Verhältnis. Jetzt passt auf die Nachkommastelle nicht ganz, aber okay. So in diesem Stil. Aber ich finde, wir waren mal in Straßburg bei einem Austausch und dort habe ich was gelernt, das ich total interessant finde. Wieso muss ich einer Wohnung einen Stellplatz geben? Muss ich einer Wohnung nicht vielleicht ein Mobilitätsticket mit an die Hand geben, um zu sagen, okay, dein Ziel ist ja nicht mit dem Auto unterwegs zu sein, sondern dein Ziel ist, wenn du in einer Wohnung in einem städtischen Raum lebst, dich bewegen zu können, von A nach B zu kommen. Und ob das Auto das Mittel der Wahl ist oder der öffentliche Nahverkehr, da muss man einfach schauen, was besser funktioniert.
Ist der Bürger in seinem Bewusstsein schon so weit, dass ihm das Liebste früher mal das Auto dann doch eher in der Rangliste hinten ranrutschen muss?
Ich glaube, wenn ich gerade so an jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denke, bei mir in der Abteilung, teilweise ist diese Generation schon so weit, dies zu akzeptieren, dass man kein Auto mehr braucht, sondern ein Transportmittel. Und ob ich mir das dann punktuell über Carsharing oder wie auch immer dazu buche von heute auf nachher, das muss ja nicht nur ein Roller sein, sondern es kann ja auch ein Auto sein. Wenn ich da ein entsprechendes Angebot habe, dann denke ich, wird das auch akzeptiert werden.
Also ganz generell und optimistisch gedacht sollte das Privatauto die Ausnahme werden.
Im städtischen Bereich allemal.
Reicht dann ein 49-Euro-Ticket für den ÖPNV?
Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Weil dieses 49-Euro-Ticket, ich meine, da kann man ja dann nur noch drüber nachdenken, ist es 0-Euro-Ticket. Ja, gehe ich da ganz weg.
Also die 365, also 1 Euro pro Tag, ist ja schon auch eine Größenordnung, über die man sprechen kann. Ne?
Ja, ich denke, das ist alles möglich. Wir haben uns letzten Sommer bei 9 Euro bewegt. Das ist auch nicht so weit weg von diesem, also es ist weniger als dieses 1 Euro pro Tag.
Das kam doch ganz gut an. Also
kam gut an, und wenn man jetzt das mal 1 Euro pro Tag, dann sind wir bei 30 Euro. Ich glaube, das ist jetzt eine Nuance, ob man über 30 oder über 49 Euro pro Monat spricht. Wichtig ist, dass wir es jetzt möglichst rasch auch bekommen.
Was gibt es denn sonst noch? Kriegt man noch eine Seilbahn in Stuttgart?
Ich denke, punktuell könnte es die schon geben. Also wir diskutieren das ja seit längerem oben am Eiermann-Areal, wie man das richtig anbindet. Da muss man für Stuttgart sehr kritisch drauf schauen, weil ich habe natürlich mit einer Seilbahn durchaus die Option, einen Straßenraum zu nutzen, der bisher nicht genutzt wird. Und wenn ich es schaffe, in stark verdichteten Bereichen hier eine weitere Option zu schaffen oder auch so irgendwo diese Täler, die man dann in Vaihingen hat, in Richtung Flughafen oder sowas zu überbrücken, kann die Seilbahn eine Option sein. Und ich denke, das wird auch ernsthaft gerade geprüft und gesucht.
Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten für Klimaneutralität, seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Soweit ich weiß, produziert der Deutsche etwa 10 statt 2 Tonnen pro Jahr. Da ist also noch eine ganze Menge zu leisten. Das ist jeder selbst gefordert. Aber Politik und Wirtschaft dürfen die Verantwortung natürlich nicht nur auf den einzelnen Bürger abschieben, sondern müssen auch selber was tun. Welche Vorgaben durch die Politik braucht es?
Ich denke, was uns fundamental fehlt, ist, wenn ich heute ein neues Gebäude errichte, dass dieses Gebäude immer noch einen zu hohen, zu großen CO2-Fußabdruck hat. Wir haben bei der Stadt Stuttgart seit 2020 für die eigenen Liegenschaften den Grundsatz getroffen, dass wir Neubauten nur noch als Busenergiegebäude bauen. Und wenn wir Gebäude in irgendeiner Form sanieren, wir sie so sanieren, dass sie klimaneutrale Gebäude werden, sodass zumindest an der Stelle das, was mit dem Gebäude direkt verbunden ist, den Fußabdruck null hat. Und ich glaube, da müssen wir hin, und das ist die erste Vorgabe, die es da mal auf Bundesebene auch braucht, wenn wir das ernst nehmen, dieses Thema. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir die Menschen nicht alleine lassen dürfen, weil ich kann nicht auf der einen Seite ein klimaneutrales Gebäude fordern. Ich muss dann, wenn die Menschen sanieren, ihnen eine entsprechende Unterstützung auch geben. Und das machen wir mit einem eigenen Energiesparförderprogramm, wo wir bewusst die Sanierung im Wohnbereich deutlich massiv unterstützen. Additiv zu Bundeszuschüssen. Ja.
Da gibt es noch einzelne Maßnahmen und Vorschläge, die nicht jedem sofort einleuchten oder auch große Proteste hervorrufen. Klimaforscher Schellenhuber hat zum Beispiel ein CO2-Budget für jeden Bürger gefordert, also um auf diese 2 pro Jahr zu kommen. Ist sowas durchsetzbar? Das ist ja auch schwer zu kontrollieren und umzusetzen.
Ja, also wir haben gerade diese Thematik der Bilanzierung. Wir machen ja auch die Bilanzierung für die Gesamtstadt. Wir haben einen CO2-Reduktionspfad entwickelt. Und da verlassen wir die Ebene Gesamtstadt nie, weil wir de facto eine Kontrolle des Einzelnen in keiner Form irgendwie leisten können. Da muss man an die Vernunft der Menschen und der Bedeutung des Themas appellieren. Und ich persönlich halte auch solche Gaspreisbremsen, die wir jetzt gerade haben, oder Strompreisbremsen für im Grunde genommen das falsche Signal, weil de facto an der Stelle natürlich auch die Bereitschaft, eine Veränderung herbeizuführen, ein bisschen mit dem Preis zu tun hat, den man bezahlen muss für die verbrauchte Energie.
Das ist wohl wahr. Und dann gibt es natürlich Dinge, die manche Leute sofort als ungehöriges Verbot oder eine ungehörige Einschränkung empfinden, wie jetzt zum Beispiel den Vorschlag eines vegetarischen Tages in Pflegeheimen, einer großen Pflegeeinrichtung, die das vorgeschlagen hat. Und die Patientenschützer und so sind dann sofort auf die Barrikaden gegangen. Das ist doch wird das Grundrecht eingeschränkt? Und haben wir das Grundrecht auf jeden Tag Fleisch?
Nein. Und mich treibt das deshalb so fundamental um. Meine Schwiegermutter, die im Pflegeheim war, kommt aus einer Generation, wenn ich mir da zurück überlege, wie wir damals uns ernährt haben, wo ich noch ein kleines Kind war, da gab es 1 bis 2 Mal in der Woche überhaupt Fleisch.
Das hieß ja nicht um Sonntagsbraten, ne?
Genau, der klassische Sonntagsbraten und das war's, ja. Und was spricht denn da dagegen, da wieder zumindest ein Stück weit, und wir sprechen nur über einen Tag, wieder zurückzugehen. Eigentlich sollte man das mindestens alternieren vielleicht machen, sodass es jeden zweiten Tag eben nur Fleisch gibt.
Man kann sicher noch viel beklagen, wo noch zu wenig gemacht worden ist und wo die nächsten Schritte ganz besonders schwierig sind. Von der Staatsgalerie in Stuttgart habe ich gelesen, dass die schon relativ weit gekommen sind und sehr viel CO2 eingespart haben. Ist das richtig?
Habe ich auch gelesen.
Sie haben das. Ich dachte, Sie sitzen hier an der Zentralstelle, ohne Ihr Wissen geht gar nichts.
Nein. Die Staatsgalerie gehört nicht zum Bereich der kommunalen Liegenschaften. Insofern haben wir keine.
Steht zwar in Stuttgart, hat mit Ihnen aber nichts zu tun.
Das machen dann die Kollegen vom Land, dort einen Blick drauf zu werfen. Nein, die haben was ganz Tolles gemacht. Die haben endlich dieses Thema Beleuchtung angegangen. Und insofern haben sie durch die konsequente Umstellung auf LED das hingekriegt. Jetzt muss man wissen, dass sie an der Fernwärme sind. Die Fernwärme in Stuttgart ist noch nicht CO2-neutral. Die EnBW hat klar postuliert, dass sie bis zum Jahr 2030 65% und bis 2035 100% klimaneutral sein werden. Also insofern geht es auch in die richtige Richtung. Und ich denke, die Staatsgalerie, und das können wir heute alle schon, hat dieses Klimaneutralitätsthema hingekriegt, indem sie einfach den Restbedarf, den sie an Strom hat, eben mit Ökostrom deckt.
Gibt es denn überhaupt so viel Ökostrom? Wenn wir jetzt alle auf Ökostrom umstellen wollen, ginge doch gar nicht.
Ich denke ja. Oder was heißt, ich denke nicht, ich gehe fest davon aus, dass wenn wir alle umstellen, wir auch dieses Potenzial haben. Nicht in Deutschland, nicht in Stuttgart, aber in Europa haben wir das Potenzial.
Aber es könnte hier auch passieren. Also wenn man alle Hebel ansetzt, könnten wir auch so weit kommen, richtig?
Richtig. Und das wird sicherlich auch ein Thema sein für Stuttgart, war es schon immer. Wir haben seit 2012 für die städtischen Liegenschaften bereits diese Umstellung vollzogen zu 100%. Und von daher haben wir da, denke ich, schon mal einen signifikanten Beitrag geleistet, um CO2 einzusparen.
Die Energieabteilung der Stadt Stuttgart, der Sie ja vorstehen, ist die Zentrale, die organisiert, dass die Klimaneutralität rechtzeitig bis 2035, wenn man danach von rechtzeitig reden kann, aber das ist das Ziel, erreicht wird. Läuft alles über Ihren Schreibtisch? Sind Sie der Koordinator?
Also im Energiebereich koordinieren wir alles. Wir haben auch, wie gesagt, vorher die Bilanz zusammengestellt und überwachen auch diesen Weg letztendlich. Wir bilanzieren jährlich, und das ist mir auch fundamental wichtig, den Fortschritt. Weil es bringt ja nichts, erst in 4 Jahren wieder zu sagen, bei der nächsten Bilanz, oh hoppsa, wir driften ein bisschen von unserem Zielpfad ab. Nein, das muss jährlich passieren, und wir berichten auch gegenüber dem Gemeinderat, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nicht. Wir haben einen Fachbeirat eingerichtet, wir haben sogenannte Arbeitsgruppen eingerichtet, wo wir mit Industrie sprechen, wo wir mit den Wohnbauunternehmen sprechen, um einfach die unterschiedlichen Sektoren auch direkt nach Maßnahmen zu fragen und auch Maßnahmen vorzuschlagen, damit wir in allen Bereichen vorankommen.
Sie haben diesen sogenannten Reduktionspfad eben schon angesprochen. Sind Sie von der Zielsetzung bis 2035 an der richtigen Stelle oder haben wir Nachholbedarf?
Das haben wir vor einem Jahr relativ stark kurz diskutiert. Da gab es die Aktion der EU, die nach Städten gesucht haben, die bereits 2030 klimaneutral sein wollen. Jetzt muss man mal ehrlich sein, wenn man weiß, welche Maßnahmen wir hier an Veränderungen haben müssen, da glaube ich nicht dran, dass dieses bis zum Jahr 2030 möglich sein kann. Weil wir müssen hier über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger auf diesem Prozess ja mitnehmen. Und die Vorstellung, dass in Stuttgart bis zum Jahr 2030 kein mit Benzin angetriebenes Fahrzeug mehr auf den Straßen sich bewegt, da habe ich meine Zweifel, ob das gelingt. Ich bin guter Dinge, weil ja viele Firmen signalisiert haben, ab 2030 nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge anzubieten, dass es uns vielleicht bis 2035 gelingt. Aber zu 100% können wir auch das nicht ausschließen, dass noch ein altes Fahrzeug unterwegs sein kann.
Wenn ein großer Anteil dieser E-Mobile dann SUVs sind, ist ja auch nur die Hälfte des Ziels erreicht. Ne?
Sie haben vorher fundamental gesagt, als erstes steht immer die Einsparung. Ja? Und das ist nach wie vor das Signifikante. Wir müssen energieeffizient unser Leben gestalten, unsere Mobilität gestalten, unseren Wärmeverbrauch in den Gebäuden, in unserem Stromverbrauch gestalten. Und damit müssen wir immer als erstes nach der Einsparung suchen. Im Übrigen kann es auch nicht sein, dass wir weiterhin 40 Quadratmeter zum Wohnen haben im Schnitt. Ich bin noch in einer Zeit groß geworden, wo man mit 20 Quadratmeter pro Person ausgekommen ist.
Das ist für einen Single in Stuttgart nicht so ganz einfach, ne?
Ja.
Je größer der Familie, desto eher ist zu erreichen, dass man mit weniger Quadratmetern auskommt. Wir sind am Ende des Gesprächs. Zum Schluss dürfen Sie noch sagen, worüber Sie noch am meisten schimpfen oder was Sie sich am meisten für die Zukunft auf dem Wege zur Klimaneutralität wünschen würden.
Am meisten wünsche ich mir, dass manchmal dieses Zögern, diese Diskussion, soll ich es jetzt machen, soll ich es nächstes Jahr machen, dass dieses Zögern einfach voll aufhört und wir einfach diesen Gedanken, dieses Tolle, wir sind 2035 oder so schnell wie möglich klimaneutral, wir versorgen uns mit ruhigem Gewissen nur mit erneuerbaren Energien, wir haben eine grüne Stadt, wir haben eine möglichst blaue Stadt, die Temperaturen sind immer noch in einem für uns aushaltbaren Niveau, dass dieser Zustand möglichst rasch kommt.
Und wenn man das nicht als Beeinträchtigung empfindet, sondern als Gewinn, dieses Ziel zu erreichen, fiel es manchen Leuten vielleicht auch noch einfacher.
So ist es und es ist ein Gewinn für uns alle und für die Umwelt.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Görres.
Gerne.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.